Deutschlandfunk Interview.
Viel Zustimmung gibt es dafür, dass in vielen Bundesländern jetzt die Schülerinnen und Schüler in die Grundschulen zurückkehren können und die Kinder in die Kitas. Skeptische Stimmen gibt es allerdings naturgemäß auch und Nervosität wohl bei allen Betroffenen und politisch Verantwortlichen. Wie sollte es auch anders sein? Schließlich weisen die Infektionszahlen gerade wieder in die falsche Richtung. Da steht die Frage im Raum, ob dieser Schritt zu diesem Zeitpunkt überhaupt verantwortbar ist oder ob er trägt. In einem Punkt aber herrscht jetzt Einigkeit. Die Beschäftigten an Grundschulen und Kitas werden schneller geimpft als ursprünglich geplant. Sie sollen vorgezogen werden aus der Gruppe 3 in der Reihenfolge in die Gruppe 2. Dazu Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek, der Vorsitzende der Konferenz der Gesundheitsminister.
Der Bundesminister hat zugesichert, dass er die Verordnung anpassen wird. Ich denke, das wird im Laufe der Woche noch passieren. Und die Impfung hängt natürlich dann auch davon ab, wie viel Impfstoff zur Verfügung ist. Und begründet ist es natürlich darin, dass man in diesen Schulen den Kontakt nicht so vermeiden kann, beziehungsweise den Abstand nicht immer so einhalten kann. Und deswegen waren wir der Meinung, das ist gut und wichtig, jetzt die Priorität zu ändern.
Über diese Entscheidung und die möglichen Folgen können wir in den nächsten Minuten mit der Medizinethikerin Alena Büchs sprechen, der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, der sich bekanntlich intensiv und ausführlich mit einer gerechten und fairen Reihenfolge bei den Impfungen in Zeiten der Knappheit beschäftigt hat. Einen schönen guten Morgen, Frau Büchs.
Guten Morgen.
Frau Büchs, wir als Gesellschaft wollen, dass die Lehrerinnen und Lehrer wieder unterrichten, dass die Kinder in den Kitas betreut werden. Dann haben wir auch mindestens die Verantwortung, sie so gut es geht zu schützen. Ist diese Begründung für die Änderung der Impfreihenfolge für Sie richtig und überzeugend?
Also ich muss Ihnen ganz offen sagen, wenn ich das ehrlich beantworten soll, habe ich sehr gemischte Gefühle. Ich kann die politische Motivation nachvollziehen und natürlich sind Kitas und Schulen ein ganz essentieller Bereich der Gesellschaft. Ich muss aber auch gestehen, ich hätte mir gewünscht, dass man eine erhöhte Sicherheit dort erreicht hätte, beispielsweise über Tests. Denn das Verändern der Priorisierung bedeutet ein wenig, dass man das Prinzip hinter dieser Priorisierung aufgibt, jedenfalls an dieser Stelle. Und das ist sehr gut überlegt. Also, dass diejenigen, die besonders hohe Risiken haben, schwer zu erkranken oder zu versterben oder die sich solchen Risiken im Beruf besonders aussetzen, bevorzugt werden. Und da gehören die Lehrerinnen und Lehrer, die Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich dazu. Aber die Ständige Impfkommission hat ganz klar gesagt, dass die Datenlage jetzt nicht hergibt, dass sie solche Risiken haben wie die in Gruppe 2. Und da reden wir tatsächlich ja von Patientinnen und Patienten, die aktiv in der Chemotherapie sind oder von Menschen, die in Arztpraxen arbeiten. Und das, muss ich Ihnen offen sagen, macht mir Bauchschmerzen. Ich hätte mir gewünscht, man hätte alternative Mittel genommen.
Um das nochmal richtig zu verstehen, Sie sagen also zum einen über die Prinzipien der Reihenfolge können wir gleich noch ausführlicher sprechen, aber Sie sagen vor allem in der Sache halten Sie es und verweisen auf die STIKO für nicht gerechtfertigt, weil Sie die Gefahren, denen Lehrerinnen und Lehrern ausgesetzt sind, Erzieherinnen und so weiter, die Gefahren sind nicht so groß, wie diese Gruppe das sagt.
Also der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Herr Kollege Mertens, hat das relativ klar genauso formuliert. Mhm. Und deswegen verabschiedet man sich eben dann von dem Prinzip, dass man evidenzbasiert diese auch rechtsethischen Überlegungen, die wir ja gemeinsam mit der Ständigen Impfkommission in diesem ursprünglichen Rahmenpapier vorgegeben haben, verlässt. Und das ist, wie gesagt, ich sage als Mutter auch, ich habe da wirklich gemischte Gefühle, weil ich die politische Motivation sehr gut nachvollziehen kann. Und ich glaube, das hat deswegen auch durchaus gesellschaftlichen Rückhalt. Aber ich hätte mir eben alternative oder flankierende Maßnahmen gewünscht. Ich gönne das den Lehrerinnen und Lehrern von Herzen. Das möchte ich einmal unterstreichen. Mhm. Aber natürlich muss man, wenn Sie so wollen, aufs große Ganze schauen. Und es gibt viele andere Gruppen, bei denen einfach die Risiken wirklich höher sind. Und es ist immer die Frage, wenn man jemand neu in eine Priorisierungsgruppe aufnimmt, muss man dann jemand anderen sozusagen runterschieben.
Genau, darüber wollte ich
einfach den Prozess langsamer.
Darüber wollte ich gerade sprechen, über dieses Prinzip, was ja auch jetzt häufig angemerkt wird, wenn einige vorgezogen werden, heißt das auch, andere müssen länger warten. Ist das jetzt die unvermeidliche Kehrseite dieser Entscheidung?
Also wir hoffen ja alle, dass die und sehen das ja auch, dass die Impfdosenzahl zunimmt und so, dass das Ganze also nicht sozusagen in so einem harschen Verteilungskonflikt mündet. Aber es ist nun mal so, wenn Sie eine absolute Knappheit haben, Sie haben ein Gut, das Sie verteilen müssen und es sind mehr Menschen da, die es haben möchten, als Dosen, die sie ihnen geben können, dann ist das tatsächlich ein Nullsummenspiel. Das heißt, wenn sie einer Gruppe bevorzugt etwas geben, dann fehlt es eben tatsächlich irgendwo anders. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, warum man nun gerade diese Gruppe ausgewählt hat. Aber es ist eben schwierig mit Blick auf eine, sagen wir mal, übergreifendere Gerechtigkeit und auch mit Blick auf die Evidenz. Und das haben wir eben ursprünglich vorgegeben. Die Politik kann das machen. Unsere Empfehlungen haben ja eben empfehlenden Charakter. Und wie gesagt, es wird sehr viele Sympathien bekommen. Aber es ist nicht ganz einfach, weil ich mir vorstellen kann, dass es jetzt natürlich wiederum Gruppen gibt, die sagen, ja, Moment mal, wir wären jetzt vielleicht schon dran und jetzt geht das Ganze für uns doch langsamer.
Wenn jetzt der Stiftungsvorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, wenn Eugen Brisch jetzt sagt, wenn Berufsgruppen weiter nach vorn gesetzt werden, wird das Leben kosten. Drückt er dann das, was Sie sozusagen einen harten Verteilungskampf genannt haben, drückt es das in aller Härte aus?
Ja, Gott sei Dank ist es kein so harter Verteilungskampf, weil es ja nicht quasi Person gegen Person geht. Also das muss man schon ein bisschen sozusagen weicher sehen. Aber er drückt dieses Unbehagen aus, dass es eben Menschen gibt, die sich wirklich, also vor allem Patientinnen und Patienten mit bestimmten Erkrankungen, die einfach, weil sie behandelt werden müssen, auch bestimmten Risiken immer wieder aussetzen müssen, auch dort kann das nicht vermieden werden und die eben aus sich selbst heraus ein sehr hohes Risiko haben, schwer zu erkranken oder zu versterben oder für die auch schon ein leichterer Verlauf katastrophale Folgen haben kann. Mhm. Und es gibt natürlich nochmal, um das zu unterstreichen, auch bei den Lehrerinnen und Lehrern, den Kita-Mitarbeitenden ganz klar erhöhte Risiken. Deswegen sollten sie auch bevorzugt geimpft werden. Aber wenn man eine solche Priorisierung macht, dann heißt es eben auch, dass da sozusagen eine Matrix dahinter steht, die einem sagt, wer jetzt oben und wer unten sein soll.
Und das betrifft ja immerhin, Verzeihung, wollte Sie nicht unterbrechen.
Nein, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass man aus der Politik heraus immer selbstverständlich das Recht hat. Die Politik muss ja dann auch die Verantwortung für die Entscheidung übernehmen. Natürlich kann man dann auch sagen, wir nehmen noch zusätzliche Überlegungen in den Blick. Wir sagen zum Beispiel, das ist die Motivation jetzt, nehme ich an, wir greifen ja diesen Bereich jetzt raus, in einer durchaus wackeligen Lage zu öffnen, wegen der Kinder, wegen der sozialen Notwendigkeit für die Kinder. Und dann wollen wir den Mitarbeitenden was anbieten können, einen zusätzlichen Schutz. Das ist ein zusätzliches Argument und das ist durchaus nachvollziehbar, aber es verlässt eben dieses Prinzip.
Und im Grunde genommen sagen Sie damit, also sozusagen, wenn man diese Debatte jetzt beginnt, dann öffnet man die Büchse der Pandora und wir können schon darauf warten, dass demnächst über Friseurinnen und Friseure, über Polizisten möglicherweise gesprochen wird und über weitere Gruppen, die dann auch je nach Verlauf möglicher Öffnungsschritte sagen, na, im Grunde ist das ja auch eine gesellschaftliche Leistung, die wir jetzt erbringen sollen. Und dann erwarten auch wir den Schutz früher, als das bisher vorgesehen war.
Auf meinem Schreibtisch und noch viel mehr auf dem von Herrn Mertens stapeln sich die Zuschriften von Gruppen, die sagen, sie müssten höher stehen, seit wir unser erstes Papier im November dazu veröffentlicht haben. Also es gibt ganz, ganz intensiv nachvollziehbar von ganz vielen Gruppen das Bedürfnis, in der Priorisierung höher zu kommen. Wir alle warten wirklich darauf, endlich geimpft werden zu können. Und ich kann das nachvollziehen, aber das ist eben das Wesen einer Priorisierung von knappen Mitteln, dass sie es eben gerade nicht allen geben können. Und deswegen bin ich tatsächlich, das meinte ich mit den gemischten Gefühlen, zurückhaltend in der Bewertung davon, wenn man einer bestimmten Gruppe jetzt aus einem bestimmten, durchaus nachvollziehbaren Grund da doch einen zusätzlichen Vorrang einräumt, weil die vielen anderen Gruppen, deren Schreiben auf den verschiedenen Schreibtischen liegen, das natürlich durchaus nachvollziehbar schwierig finden können. Ich hoffe einfach, dass wir schnell in eine Situation kommen, wo wir sehr schnell vorankommen in der Priorisierung und insbesondere, dass wir auch diese flankierenden Maßnahmen, also die Tests, viel stärker noch in die Praxis bringen.
Und da erleben wir jetzt gerade, aber das ist nur eine Fußnote, eine Randnotiz, da erleben wir ja gerade, dass das Versprechen Versprechen von Jens Spahn ab 1. März für alle kostenlose Schnelltests zur Verfügung zu stellen, dass daraus zunächst einmal jedenfalls nichts werden wird und da auch wir auch darauf länger warten müssen. Ich würde nochmal auf den Impfstoff AstraZeneca gern zu sprechen kommen. Da gibt es ja die Situation, dass der mancherorts gar nicht nachgefragt wird, dass es da Skepsis gibt und dass da mancher Kommunalpolitiker, mancher Bürgermeister sich dann über die Impfverordnung auch mal hinwegsetzt und dafür dann natürlich Ärger bekommt, weil sie alle dran halten sollen. Aber es gibt ja auch Vertreter der Ärzteschaft, die jetzt sagen, also wenn wir mehr Tempo machen wollen, dann müssen wir auch die Arztpraxen nutzen. Zeichnet sich schon ab, dass diese strengen Regeln der Reihenfolge, dass die ohnehin irgendwann aufzugeben sind, beziehungsweise dass man die lockern muss, um mehr Flexibilität jetzt in dieser Impfkampagne zu haben?
Also eine kurze Korrektur. Diese in Anführungszeichen Impfdrängler stammen noch aus der Phase, meines Wissens jedenfalls, als AstraZeneca noch gar nicht auf dem Markt war. Also das eine hat mit dem anderen, glaube ich, da relativ wenig zu tun. Da ging es um die sogenannten übrig gebliebenen Dosen von BioNTech. Gerade auch am Anfang gab es eine große Bandbreite von Fällen, ganz unterschiedlich.
Ich bezog mich jetzt auf Kommunalpolitiker, die beispielsweise sagen, also wir haben von so und so viel Dosen AstraZeneca nur einen ganz geringen Prozentsatz hier nachgefragt bekommen und die dann selber anfangen, andere Prioritäten zu setzen und sagen, dann vergeben wir denen halt woanders.
Das wollte ich nur, weil das wichtig ist, weil dieser erstere Fall, der wurde sehr, sehr kontrovers, zu Recht auch sehr problematisch diskutiert, wenn sozusagen da am Anfang um die Priorisierung herum sich selbst geimpft wurde oder Menschen, die definitiv noch nicht dran waren. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Situation, wenn der AstraZeneca-Impfstoff, was ich nicht verstehe, also diese Diskussion ist wirklich ein bisschen überhitzt, weil das ein guter Impfstoff ist und insbesondere deutlich besser als kein Schutz. Wenn der wirklich jetzt nicht angenommen wird, dann muss man darüber schon nachdenken, was man dann tut. Jedenfalls muss man dann und darf man auch sehr schnell in der Priorisierung weitergehen. Wir haben vom Deutschen Ethikrat sehr klar formuliert, dass man da auch eine gewisse Pragmatik haben darf. Also man muss jetzt nicht rigide warten, bis sozusagen die letzte Person in einer Priorisierungsgruppe geimpft ist, bis man weiter fortschreiten darf. So ist das überhaupt nicht gedacht, haben wir auch klar und auch öffentlich formuliert, dass man da natürlich eine gewisse Flexibilität wird haben müssen in der Praxis. Das funktioniert sonst gar nicht. Man sollte sich aber natürlich an die Reihenfolge halten. Und auch das könnte man, wenn man zum Beispiel in die Arztpraxen geht, wenn man unterschiedliche Möglichkeiten der Verimpfung noch nutzt, dass man sich an die Priorität hält, aber schneller voranschreitet, wenn man merkt, in bestimmten Gruppen, jetzt zum Beispiel in Gruppe 2, kommt das Angebot nicht an, naja, dann gebe ich es den Nächsten. Das kann man selbstverständlich machen. Das ist Teil dieser Priorisierungskaskade, wenn Sie so wollen. Und letzter Satz. Wenn, wie im zweiten Quartal angekündigt, so viele Dosen tatsächlich kommen sollten, wie von den Herstellern zugesagt, dann haben wir vermutlich ohnehin bald so viel, dass wir zumindest die ersten drei Priorisierungsgruppen, und das ist ja ein ganz großer Teil derjenigen, die auch besondere Risiken haben, schon werden geimpft haben können, was ich sehr ermutigend finde. Und auch da muss man schon vorbereiten, was passiert dann, wenn wir es allen anbieten können. Also das darf überlappend passieren.
Und dann, Frau Büchs, werden wir auch vielleicht nochmal neu reden über die Rechte, die Geimpfte und Ungeimpfte im Unterschied haben sollten. Dafür haben wir heute leider keine Zeit mehr. Die Medizinethikerin Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Danke für das Gespräch heute Morgen.
Sehr gern. Vielen Dank.